Lehrkraft werden.
Ein Podcast aus dem ZFSL Solingen.
Pädagogische Gedanken mit Thorsten Bartnitzky und Volker Blumenberg.
Heute Rechtsgrundlagen für Ausbildung und Schule.
Ich schwöre. Das ist der Satz, der häufig zu Beginn der Ausbildung steht, mit viel Nervosität gesprochen, der Diensteid. Und wir nehmen das zum Anlass, heute über Rechtsgrundlagen zu sprechen, also über all das, was uns so umtreibt, wenn es um Gesetze, Verordnungen, Erlasse geht. Sicher ein relevantes Thema. Thorsten, was treibt uns so um heute? Was würdest du denken?
Ja, man sieht an vielen Stellen im Schulalltag, dass Lehrkräfte mit rechtlichen Fragestellungen konfrontiert werden. Jetzt muss man dazu sagen, sind wir alle keine ausgebildeten Juristen, weder unsere Auszubildenden, aber auch wir, die wir seit vielen Jahren das schon machen, müssen auch immer wieder nachlesen in den Rechtsverordnungen. Ja, wir haben das, glaube ich, was wir hier heute machen, juristisch gut aufgearbeitet, dass wir hier keinen Mist erzählen, aber ja, wir haben jetzt auch nicht den Anspruch darauf, sämtliche Aspekte von Schulrecht zu beleuchten, also keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass Lehrkräfte durch schulrechtliches Wissen Sicherheit im pädagogischen Handeln erlangen. Und darum geht es eigentlich heute. Mhm. Jetzt sitzen wir heute nicht nur zu zweit hier, Volker und Thorsten, so wie wir normalerweise hier in den Podcast sind, sondern haben einen Gast da, eine gute Kollegin von uns, die hier nebenan ihr Büro hat, Kirstin Bubke, und freut uns sehr, dass du zu diesem Thema dich bereit erklärt hast, mit dazuzukommen. Vielleicht stellst du dich einfach kurz vor.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr mich dazu eingeladen habt, euch hier bei diesem wirklich wichtigen Thema zu unterstützen. Ja, mein Name ist Kirstin Bubke und seit 2018 leite ich das Seminar für das Lehramt an Berufskollegs hier im ZFSL in Solingen. Und Volker hat ja gerade schon angefangen mit dem Thema Diensteid. Das ist ja etwas, was uns immer am Anfang eines Ausbildungsjahrgangs einholt. Mhm. Und am Ende des Ausbildungsjahrgangs, wo gerade unsere Referendare stehen, stellt sich immer wieder die Frage, was muss ich eigentlich wissen, damit ich hinterher, wenn ich dann nicht mehr im Seminar nachfragen kann, rechtssicher, sage ich jetzt mal, pädagogisch vor allen Dingen auch handeln kann und natürlich auch im Zusammenhang mit dem Kolloquium kommt immer wieder die Frage auf, gibt es denn da irgendwelche Dinge, die ich wissen sollte?
Ja, was sind deine Erfahrungen, Kirstin? Wie relevant sind letztlich auch rechtliche Fragestellungen für Lehrerinnen und Lehrer?
Wie du vorhin schon gesagt hast, Thorsten, sie geben Sicherheit. Mhm. Denn wir sind keine Juristen, wir sollen auch nicht an irgendeiner Stelle juristische Dinge überbewerten, aber dass wir in unserem pädagogischen Handeln die Möglichkeiten kennen, dass wir unsere Spielräume vor allen Dingen auch erkennen und dass uns auch bewusst ist, dass wir an vielen Stellen tatsächlich Möglichkeiten haben, einzuwirken auf Schülerinnen und Schüler, um deren Verhalten, wenn es zum Beispiel nicht in Ordnung ist, in die Reflexion zu bringen oder auch, wenn es sein muss, da an dieser Stelle ganz klar zu machen, so bis hierhin und nicht weiter. Dann ist es auf jeden Fall wichtig. Und darüber hinaus finde ich, ist es auch wichtig, als Lehrkraft zu wissen, wozu man eigentlich auch verpflichtet ist und welche Rechte man hat.
Okay.
Versuchen wir mal einen Überblick in das Thema, was doch an sich sehr komplex ist. Im Grunde müsste man beginnen beim Grundgesetz. Und wir haben jetzt Folgendes getan. Wir haben uns verschiedene, aus unserer Perspektive relevante Gesetze rausgesucht und wollen quasi damit eine Einladung aussprechen, in diese Gesetze auch reinzuschauen. Wir machen das jetzt umgangssprachlich als juristische Laien, auch nur in Auszügen. Der Gesetzestext ist immer die Grundlage und es lohnt wirklich reinzuschauen. Wir würden einfach jetzt beginnen mit den Gesetzen, die wir uns ja ausgesucht haben. Mhm. Und ja, Thorsten, ich würde mal beginnen mit dem Beamtenstatusgesetz. Und wir hatten eben schon über unsere Vereidigung gesprochen. Da fällt bei mir und ich weiß bei vielen anderen auch immer der Satz, Beamtendasein ist ein Privileg, aber auch verbunden mit Rechten und Pflichten. Und die stehen im Wesentlichen im Beamtenstatusgesetz.
Jetzt werden ja alle Auszubildenden Beamte auf Widerruf. Viele bleiben es danach auch, also bleiben verbeamtet, dann auf Probe. Was bedeutet das für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und danach?
Ja, Beamtenstatusgesetz regelt ganz allgemein das, was der Name schon sagt. Also das, was wir auch im Diensteid beschreiben, den wollen wir gerne auch nochmal aufnehmen in einem späteren Podcast. Also was bedeutet eigentlich der Status, den wir einnehmen, wenn wir Beamtinnen und Beamten werden? Und das Erste, was geregelt wird, sind die Voraussetzungen. Wie komme ich eigentlich ins Beamtendasein und welche Voraussetzungen müssen da erfüllt sein? Vielen fällt dann sofort die Altershöchstgrenze ein, weil vieles andere auch oft als selbstverständlich gesehen wird. Also zum Beispiel der Aspekt Verfassungstreue, der Aspekt gesundheitliche Eignung, das ist der berüchtigte Amtsarzttermin, der dann kommt, wenn auf Lebenszeit verbeamtet wird. Aber natürlich auch die Tatsache, dass man keine Vorstrafen hat und ja, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Dinge, die erstmal für Nordrhein-Westfalen und auch für die Bundesrepublik gelten, um überhaupt Beamtin oder Beamter zu werden.
Jetzt schaut man gern auf Privilegien von Beamtinnen und Beamten. Der Status bringt aber auch Pflichten mit sich, ne? Was sind da so im Wesentlichen Pflichten?
Also in erster Linie sind es Verhaltenspflichten, die klingen manchmal ein bisschen verstaubt, eingestaubt, werden aber aus meiner Perspektive auch immer wichtiger. Also so Begriffe wie Ehrlichkeit, so Begriffe wie kollegiales Verhalten, das achtungsvolle Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Bürgerinnen und Bürger, korrekte Amtsführung, auch viele Dinge, die sich ins Privatleben ziehen, die also da auch wirklich relevant werden. Wir hatten mal darüber gesprochen, was macht das für einen Eindruck, wenn ich jetzt volltrunken nachts durch die Straßen laufe und gröhlend auffalle. Auch das hat einen Einfluss auf das Beamtendasein, beziehungsweise es wird noch mal die Tatsache, dass man das als Beamter macht, ist in dem Fall relevant. Dann so Dinge wie Pünktlichkeit, persönlicher Einsatz im Beruf. Da ist die ADO, auf die wir gleich zu sprechen kommen, die regelt das im Grunde auch sehr, sehr genau. Vieles auch selbstverständlich, aber eben auch genau. Gewissenhafte Amtsaufgabenerledigung, korrekte Amtsführung. Und auch die Tatsache, das hatte Kirstin eben schon gesagt, dass wir auch verpflichtet sind, Gesetze zu kennen und zu befolgen. Aber auch Dinge wie Verschwiegenheit und dann, das ist auch allgemein bekannt, auch das Streikverbot für uns in der Ausbildung nochmal als Ergänzung. Ja, die Anweisungen können zum Beispiel auch von Fachleitungen kommen. Und ich will das mal an einem ganz einfachen Beispiel klar machen. Wenn ich jetzt jemanden auffordere, bitte geben Sie mir eine Rückmeldung per Mail, dann ist das nicht so dahergesagt, wie man das vielleicht auch in einem Freundeskreis machen würde, zu sagen, habe ich jetzt keine Lust, sondern es ist im Grunde eine Dienstanweisung. Und wenn man jetzt hier im Ausbildungskontext Beamtin oder Beamter auf Widerruf ist, dann ist das im Grunde auch eine Verpflichtung, die dahinter steckt.
Gibt es Dinge, die gar nicht gehen? Also die im Grunde mit dem Beamtenstatus überhaupt nicht vereinbar sind?
Ja, vieles davon auch wieder selbstverständlich. Ganz entscheidend ist, dass wenn ich Fehlverhalten an den Tag lege, dass ich dann nicht nur zivilrechtlich relevant, dass das für mich nicht nur zivilrechtlich relevant ist, sondern eben auch in meinem Status. Also ich nenne mal das Beispiel Straftaten. Ich nenne mal das Beispiel Gewaltanwendung, sowohl psychisch als auch physisch. Diskriminierende Äußerungen, natürlich sexuelle Übergriffe. Also all das, was strafrechtlich relevant ist, wird auch relevant unter der Überschrift Beamtenstatusgesetz.
Gibt es denn auch Vorteile,
ja,
die man hat? Klingt jetzt alles sehr negativ, aber
ja, klingt
ich habe doch auch Privilegien, wenn ich
Beamter natürlich bin. Also die Vorteile liegen auf der Hand und die sind natürlich auch sichtbar und werden ja zum Teil auch diskutiert. Also zum Beispiel die faktische Unkündbarkeit, die ich habe, wenn ich Beamtin oder Beamter bin. Da muss schon wirklich was passieren, bevor man diesen Status aberkannt bekommt. Im Grunde ist es auch ein Schutz. Dann auch ein höheres Nettogehalt, die Beihilfeberechtigung, der Pensionsanspruch. Zum Schluss vielleicht noch, und dann soll es das als Einblick eigentlich auch schon gewesen sein, hinweisen auf etwas, was relevant ist und beschreibe das mal als Beispiel, was mir selber widerfahren ist als Junglehrer. Ich hatte einen Elternsprechtag und ein sehr, sehr netter Vater von einer Schülerin von mir sagte irgendwann, ach, das läuft hier so gut in der Klasse und legte mir irgendwann 100, ich glaube sogar 100 Mark auf den Tisch und sagte, das wäre jetzt für die Klassenkasse. Wenn wir nochmal was machen, dann wäre das sozusagen seine Spende. Und da habe ich mich daran erinnert, dass das nicht so klasse ist, wenn man Geschenke, eigentlich ja mal eher nett, aber Annahme von Geschenken ist eben in unserem Status auch verboten. Und da würde ich direkt auch mal, weil es wirklich auch relevant ist, die Faustregel benennen. Also natürlich geht Selbstgemachtes. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Schülerin hat irgendein nettes Bild gemalt und sagt, Herr Blumberg, das schenke ich Ihnen, dann sage ich nicht, oh nein, das geht aus rechtlichen Gründen nicht, sondern sowas würde funktionieren. Man sagt so ganz grob 15 Euro von Einzelpersonen. Also wenn jetzt eine Mutter einem zum Abschied irgendwas schenkt, ein Strauß Blumen beispielsweise auch von der Elternschaft etc. und 25 Euro von der Klasse. Aber man muss wirklich aufpassen. Es gab mal eine Reihe von Gerichtsurteilen, die Kolleginnen und Kollegen belangt haben, die zum Beispiel einen freien Eintritt ins Phantasialand bekommen haben und den dann auch wahrgenommen haben. All das geht als Beamtin, Beamter nicht.
Das muss auch immer vom Anlass her angemessen sein.
Ja, genau.
Also wenn man eine vierte Klasse abgibt, sage ich jetzt mal aus der Perspektive Grundschule, dann ist das ein besonderer Anlass. Aber so mitten im Schuljahr mal eben irgendwie, hier, ich schenke Ihnen mal einen freien Eintritt für die Familie ins Phantasialand, ist dann irgendwie auch nochmal was anderes.
Genau, und eben dann auch wirklich, ja im Grunde einmal ein Rechtsvergehen, aber auch aus der Perspektive eines Beamtin, einer Beamten, etwas, was nicht geht. Ich gucke jetzt mal in die Runde, gibt es zu dem Punkt noch was zu ergänzen? Ansonsten würde ich vorschlagen, gucken wir aufs Nächste.
Lass ruhig weitermachen, gerne. Ja, Volker, jetzt hast du viel darüber erzählt, was bringen Lehrkräfte, also welche Pflichten haben die, was gehört zur Pflichterfüllung von Lehrkräften dazu. Kirstin, du bist, glaube ich, gut bewandert in der ADO, der Allgemeinen Dienstordnung. Vielleicht müssen wir auch gucken, dass wir diese Abkürzungen auch ein bisschen hinterlegen, also die Allgemeine Dienstordnung für Lehrkräfte. Vielleicht kannst du noch mal das ein bisschen ausführen. Was heißt das eigentlich? Wo sind diese Verpflichtungen im Speziellen geregelt und was steht da eigentlich drin in dieser Allgemeinen Dienstordnung?
Ja, erstmal finde ich es gar nicht so falsch, dass diese Abkürzungen auch mit Leben gefüllt werden, weil ich glaube, hinterher im Dienstalltag oder im Lehreralltag wird da ganz viel um sich geworfen. Mhm. Und deswegen, also die allgemeine Dienstordnung, wie das so schön heißt, ist eigentlich eine Zusammenfassung der wichtigsten rechtlichen Grundlagen des Handelns von Lehrkräften. Und man sollte zum einen so grob wissen, was in der ADO drin steht, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer wichtig, dann in andere Gesetze noch reinzuschauen, wie zum Beispiel das Schulgesetz, wo auch ganz viele Dinge, die in der ADO angerissen werden, dann nochmal weiter ausgeführt werden. Es steht zum Beispiel in der ADO drin, das finde ich ganz interessant, dass man als Lehrkraft verpflichtet ist, sich immer über die aktuellen Rechtsverordnungen zu informieren. Früher lagen in den Lehrerzimmern, das kennt ihr wahrscheinlich auch noch, immer diese dicke bereinigte amtliche Sammlung von Schulvorschriften, wie das ganze Jahr dann auch ausgesprochen heißt. Mhm. Und vor allen Dingen auch das Amtsblatt immer aus. Mittlerweile haben wir Lehrkräfte ja die Möglichkeit, das Amtsblatt auch digital zu abonnieren. Ja. Mhm. Und das ist gar nicht so unwichtig, da mal reinzuschauen, was sich gerade wieder geändert hat. Denn es ändern sich regelmäßig irgendwelche Rechtsverordnungen, die für unsere Lehrämter dann auch unterschiedliche Relevanz haben. Mhm. Manchmal auch sehr spezifisch tatsächlich sind. Ja, was gehört sonst noch zu den Pflichten von Lehrkräften? Volker hat es vorhin schon angedeutet, durch den Amtseid werden wir ja auch an dieser Stelle verpflichtet, dass wir zum Beispiel für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Mhm. Das hört sich jetzt selbstverständlich an, aber in aktuellen Zeiten, finde ich, ist das etwas, wo man sich nochmal Gedanken drüber machen sollte, was heißt das eigentlich ganz genau. Ne? Dass man zum Beispiel auch verschwiegen ist in seiner Tätigkeit oder auch darüber hinaus. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel meinen Vorbereitungsdienst an einer Schule beende und dann an einer anderen Schule anfange, kann ich nicht über Dinge einfach so frei von der Leber weg reden, sondern ich bin zur Verschwiegenheit über bestimmte Dinge einfach verpflichtet. Mhm. Und was auch immer so als Begriff durch die Gegend geistert, Remonstrationspflicht. Mhm. Das ist ja ein Begriff, da sagt man ja, was heißt das denn jetzt? Mhm. Was soll ich denn remonstrieren? Das heißt, wenn mir bewusst ist, dass ich aufgrund einer Weisung zu einer Handlung oder zu einem Verhalten gezwungen werde, das nicht in Ordnung ist auf der Basis der rechtlichen Grundlagen, dann bin ich verpflichtet, darauf hinzuweisen, zum Beispiel meine Schulleitung. Mhm. Ich muss das aber trotzdem tun. Mhm. Aber ich remonstriere in dem Augenblick, dass das meiner Meinung nach nicht in Ordnung ist, dass es geprüft werden muss, ob das so in Ordnung ist. Dann bin ich aus der Pflicht raus in dem Augenblick. Und das finde ich auch wichtig zu wissen, dass es diese Möglichkeit für Lehrkräfte gibt. Das kann in Lehrerkonferenzen, ist mir das schon ein paar Mal aufgefallen, dass Kolleginnen und Kollegen remonstrieren mussten, weil im Zusammenhang mit Aufsichten oder ähnlichen Dinge an den Start gebracht werden sollten, die nicht in Ordnung waren, die nicht vereinbar waren mit den Dienstpflichten.
Ja, wenn ich das richtig verstehe, dann wird in der allgemeinen Dienstordnung so im Prinzip das Aufgabenprofil von Lehrkräften verhandelt. Dazu gehört natürlich in erster Linie das Unterrichten. Was gehört denn noch dazu?
Ja, interessanterweise steht Unterrichten auch gar nicht an erster Stelle bei den Aufgaben der Lehrkräfte, die in der ADO ausgeführt werden, sondern es geht mit Erziehen los. Mhm. Und das ist natürlich aus Sicht unseres Lehramts fürs Berufskolleg.
Da habt ihr doch gar nichts mit zu tun, oder? Mit Erziehen, die sind doch alle schon groß.
Genau, die sind alle schon groß. Aber umso wichtiger ist es tatsächlich, sich dessen bewusst zu sein, dass Erziehung natürlich nicht mit dem Erreichen der Volljährigkeit endet, sondern dass auch wir als Lehrkräfte, die mit Schülerinnen und Schülern, ich sage jetzt mal in der Spannweite von 16 bis 60 zu tun haben, dass auch wir einen Erziehungsauftrag an der Stelle haben. Okay. Ja. Und auch das Beraten zum Beispiel gehört mit zu den Aufgaben von Lehrkräften. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Beraten von Schülerinnen und Schülern, sondern auch zum Beispiel auf das Beraten der Eltern oder für unser Lehramt wieder im Zweifelsfall auch bei den Ausbilderinnen und Ausbildern in die Beratung zu gehen.
Okay.
Ja. Und was viele natürlich nicht so gerne tun, ist das Beurteilen und auch das Notengeben. Das sind Dinge, das steht auch explizit in der ADO. Und das ist, glaube ich, für dein Lehramt, Thorsten, und auch für deins, Volker, nochmal von besonderer Bewandtnis. Da geht es natürlich auch um das Thema Beaufsichtigen, Aufsichtspflicht.
Das kommen wir gleich nochmal zu,
Nicht, dass das bei uns kein Thema ist, aber ich glaube, das ist bei euch nochmal aufgrund dieser Altersangemessenheit, die da gegeben sein muss, ein ganz wichtiges Thema. Und das hat zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Klassenfahrten, hat es natürlich auch eine besondere Relevanz. Ne? Mhm. Apropos Klassenfahrten, steht tatsächlich in der ADO auch drin, dass Lehrkräfte Klassenfahrten machen
müssen.
Und es steht auch tatsächlich drin, dass Lehrkräfte an Konferenzen teilnehmen. Es steht auch drin, dass Lehrkräfte sich fortbilden müssen. Und das Fortbilden bezieht sich damit nicht nur auf Unterrichtszeiten, sondern auch zum Beispiel auf Ferienzeiten.
Unterrichtsfreie Zeit, ne?
Unterrichtsfreie Zeit, genau. Mhm. Also das heißt, wir sind an dieser Stelle mit einer ganzen Menge von Verpflichtungen unterwegs. Und manche Dinge finde ich auch wichtig, tatsächlich zu wissen, dass sie da drin stehen, nämlich zum Beispiel, dass Lehrkräfte ausdrücklich keine Einzelkämpfer sind. Sondern in der ADO steht tatsächlich, dass sich Lehrkräfte in ihrer pädagogischen Arbeit abstimmen und dass sie zusammenarbeiten. Mhm. Und ich denke, dass wir sie immer dazu auffordern, zusammenzuarbeiten, das hat vor diesem Hintergrund nochmal eine ganz andere Bewandtnis. Ja. Nämlich, das muss man auch erstmal lernen, als Lehrkräfte gemeinsam Dinge vorzubereiten und zu planen.
Ja, das ist ja doch ein ganzer Katalog an Aufgaben. Ist jetzt nicht nur so, ich stehe vor der Klasse und schreibe ein bisschen was an die Tafel, sondern ist ja doch eine ganze Menge an Verpflichtungen, die da in der ADO beschrieben werden. War es das jetzt oder kommen noch tatsächlich Dinge dazu, die du hier noch kurz erwähnen willst?
Also es gibt noch eine ganze Reihe Dinge, die tatsächlich in der allgemeinen Dienstordnung ausgeführt werden. Was ich noch besonders wichtig finde, ist, dass wir zum Beispiel laut ADO verpflichtet sind, unsere Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern. Und dass die in diesem Zusammenhang stehende Diagnostik, also dieses Feststellen der Lernvoraussetzungen, dass das Dinge sind, die von Lehrkräften erwartet werden. Dass das also keine freiwillige Leistung ist, die wir in dem Augenblick erbringen. Und genau das Gleiche gilt ja auch mit, wenn es um Leistungsbewertung oder Ähnliches geht. Das ist keine freiwillige Geschichte, sondern das ist eine Verpflichtung, dass wir Lehrkräfte, wie es dann ja auch so schön heißt, Noten erteilen. Also das heißt, Notengebung gehört mit zu unserem Job, ob wir das nun mögen oder nicht. Und noch so als letztes Bonbon, was ich immer auch als eine Chance betrachte, dass nämlich alle Lehrkräfte auch dazu verpflichtet sind, an Schulentwicklung mitzuarbeiten. Und das würde ich gleichzeitig auch als einen Auftrag sehen, nämlich zu sagen, an welcher Stelle möchte ich denn Schule mitentwickeln? Denn eine Pflicht bedeutet ja auch immer ein Recht. Mhm. Und das würde ich in dem Zusammenhang sagen, das sollte man auch wirklich wahrnehmen, wenn es um das, die Entwicklung der eigenen Schule geht, beziehungsweise darüber hinaus, wenn man aus dem Referendariat raus ist, der Schule, an der man langfristig arbeitet.
Thorsten, ich habe kürzlich an einer Forsa-Umfrage aus dem November letzten Jahres gelesen, die ist, glaube ich, vom VBE, Verband Bildung und Erziehung, durchgeführt worden, dass Schulleitungen sind gefragt worden zu ihrer Einschätzung, was passiert eigentlich an deiner Schule in Sachen körperlicher und psychischer Gewalt, also auch in alle Formen des Mobbings. Und 2/3 der Schulleiter in Nordrhein-Westfalen gehen davon aus, dass die Gewalt an ihrer Schule in den letzten Jahren zugenommen hat. Also Lehrkräfte stehen quasi täglich vor der Frage, wie sie auf Regelverstöße adäquat und nachhaltig reagieren sollen. Pädagogisch und erzieherisch hat das eine Konsequenz. Was sagt der Gesetzgeber dazu?
Ja, das ist in der Tat ein sehr beunruhigender Trend, der aus meiner Sicht nochmal unterstreicht, wie wichtig es ist, dass Lehrkräfte im Umgang mit Gewalt an Schulen rechtssicher sind. Grundlage hierfür ist § 53 des nordrhein-westfälischen Schulgesetzes. Der ist überschrieben mit erzieherische Einwirkungen und Ordnungsmaßnahmen. Mhm. Und hier hat der Gesetzgeber übrigens bewusst erzieherische Einwirkungen nicht als Maßnahmen bezeichnet, um den eben von den Ordnungsmaßnahmen abzugrenzen. Erzieherische Einwirkungen sind im Gegensatz zu den Ordnungsmaßnahmen nicht abschließend, sondern lediglich beispielhaft aufgeführt in diesem Paragraphen. Eine Lehrkraft kann also nach eigenem pädagogischen Ermessen auch zu anderen Einwirkungen greifen, zum Beispiel einen störenden Schüler umsetzen.
Das kann man sich vorstellen. Vielleicht generierst du mal ein Beispiel, das macht es vielleicht ein bisschen handfester.
Ja, wir haben einen Schüler, Joshua, der beschimpft jetzt einen Mitschüler, Tristan, mit den Worten, du blödes Arschloch. Ja? Und da Joshua vor 2 Tagen schon mal mit einer ähnlichen Beschimpfung einer Mitschülerin gegenüber aufgefallen ist und da auch durch die Lehrkraft ermahnt wurde, entscheidet sich jetzt die Lehrkraft für eine schriftliche Missbilligung des Fehlverhaltens und schreibt an die Eltern folgenden Text. Joshua hat zum wiederholten Mal den Unterricht gestört und sich respektlos verhalten.
Klingt wie aus dem Alltag. Also es scheint mir jetzt ein ganz normaler Vorgang zu sein. Sowas haben, glaube ich, ganz viele schon erlebt.
Genau. Das denke ich auch. Jetzt ist der Text, den jetzt die Lehrkraft an die Eltern schreibt, aus verschiedenen Gründen ein bisschen schwierig.
Okay.
Das geht zum Beispiel jetzt aus diesem Satz, ne, du hast zum wiederholten Mal gestört, dich respektlos verhalten, geht zum Beispiel nicht hervor, ob es sich jetzt um eine bloße Information an die Eltern handelt oder um eine Missbilligung. Das ist nämlich nicht ganz uninteressant. Die Lehrkraft möchte die Eltern nämlich nicht bloß informieren über das Fehlverhalten, sondern zum Ausdruck bringen, dass sie das nicht länger hinnehmen wird. Und daher sollte man am besten schon in der Überschrift des Textes an die Eltern das Wort Missbilligung mit aufnehmen. Den Eltern wird hierdurch außerdem klar gemacht, dass es sich bei dem Anschreiben eben um eine erzieherische Einwirkung handelt.
Ah, und nicht um eine Ordnungsmaßnahme.
Genau, denn aus rechtlicher Sicht unterscheidet sich jetzt diese schriftliche Missbilligung überhaupt nicht vom schriftlichen Verweis. Der stellt aber eine Ordnungsmaßnahme dar.
Ah, okay.
Das heißt, der relevante Unterschied beider Maßnahmen liegt darin, dass für den schriftlichen Verweis grundsätzlich die Schulleitung zuständig ist. Die Missbilligung kann hingegen jede Lehrkraft aussprechen. Und durch die entsprechende Überschrift kann die Lehrkraft sofort deutlich machen, um welche Sanktion es sich im konkreten Fall handelt. Das zweite, ein bisschen schwieriger an dem Text, ist noch, dass der sehr allgemein gehalten ist. Die Lehrkraft schreibt dann von wiederholten Störungen und respektlosem Verhalten, ohne das aber genauer zu bezeichnen. Wenn man jetzt nochmal genau in den Paragraphen reinguckt, steht da im Absatz 2, Satz 2, dass die erzieherische Einwirkung vom Elternhaus unterstützt werden soll. Und das kann natürlich nur geschehen, wenn die Eltern Kenntnis über den konkreten Vorfall bekommen. Und wenn jetzt die Eltern den Joshua fragen, sag mal, was denn da eigentlich passiert, dann wird er wahrscheinlich sagen, ach, da
hat
war nichts.
Version, ne?
Boah, weiß auch nicht, was die Lehrerin da meint, keine Ahnung. Und von daher sollten solche Sachen wie zum wiederholten Mal und respektlos möglichst mit einer konkreten Beschreibung des Vorfalls auch ergänzt werden. Und das könnte dann sowas heißen wie, nachdem Joshua bereits am Dienstag eine Mitschülerin beleidigt hat und ermahnt wurde, dies zu unterlassen, hat er heute seinen Mitschüler Tristan als blödes Arschloch beschimpft.
Ja, ich verstehe den Unterschied. Das wäre jetzt etwas, was, wenn es jetzt vor Gericht ginge, nehmen wir mal an, das läuft immer weiter, dass man dann sagen könnte, ich habe es auch wirklich konkret benannt und kann es auch so nachweisen. Ist das der Hintergrund?
Genau, auf diese Art und Weise kann der Richter im Grunde sehen, okay, erzieherisches Einwirken ist, hat stattgefunden und auch in einer Art und Weise, dass Eltern darauf gut vorbereitet waren und wussten, worum geht es eigentlich in diesen Fällen.
Thorsten, wir sind ja jetzt keine Polizistinnen und Polizisten. Nee. Inwiefern unterscheidet sich denn das, was wir an Sanktionsmöglichkeiten oder auch an an konkreten Sanktionsmaßnahmen auch umsetzen von dem, was beispielsweise jetzt ein Polizist tun würde? Also wo ist das Besondere für Lehrkräfte?
Ja, der Ausdruck erzieherische Einwirkungen drückt es eigentlich schon aus. Wir haben einen Erziehungsauftrag, der ist ja vorhin durch Kirstin Bubke auch nochmal dargestellt worden. Und im Rahmen dieses Erziehungsauftrags ist nicht Sinn, ein Fehlverhalten zu bestrafen, sondern die Schülerin oder den Schüler, die eben ein Fehlverhalten begangen hat, durch eine Sanktion, und das kann eben bis hin zu Ordnungsmaßnahmen gehen, darauf hinzuweisen und eine klare Grenze zu setzen, dieses Verhalten ist nicht in Ordnung und dass diese Maßnahme erfolgt im Grunde im Kontext der Erziehung und diesen Erziehungsauftrag, den übe ich als Lehrkraft in dem Moment nochmal ganz deutlich aus.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass wir zum einen nicht bestrafen und zum anderen, dass die Maßnahmen auch immer im Kontext der Handlung stehen müssen, um die es da geht, die also als nicht in Ordnung missbilligt wird. Wenn ich also zum Beispiel einen Schüler oder eine Schülerin auffordere, etwas nachzuarbeiten, dann kann ich das tatsächlich tun, wenn derjenige unentschuldigt Unterricht verpasst hat beziehungsweise zu spät gekommen ist. Dann kann ich sagen, so, du bleibst jetzt noch ein bisschen länger hier und arbeitest das inhaltlich nach. Ich kann genauso gut Schülerinnen und Schüler verpflichten, wenn sie Dinge verunreinigt haben, diese zu reinigen. Das mag jetzt im ersten Augenblick nicht so schön sein, der Gedanke, dass Schülerinnen und Schüler die Toilettenanlagen manchmal ja nicht in einem guten Zustand hinterlassen. Und dann wäre es eine angemessene Maßnahme, Schülerinnen und Schüler im Sinne der Wiedergutmachung dann in dem Augenblick zu verpflichten, diese Anlagen zu reinigen. Das könnte man denen durchaus zumuten. Das ist ja dann auch keine Bestrafung in dem Sinne, sondern da geht es wirklich darum, etwas aufzuzeigen, ein Verhalten in die Reflexion zu bringen und dafür zu sorgen, dass die Schule wieder in einem Zustand hinterlassen wird, der auch für alle anderen gut ist.
Wiedergutmachung ist, glaube ich, ein guter Begriff an der Stelle.
Ja. Und wie immer, zum Ende unseres Podcasts gucken wir auf die Uhr. Es ist im Grunde fast wie Unterrichten, ne? Dass man am Ende nicht fertig wird vom Klingeln. Ich würde gerne aber noch so einen Ausblick machen. Welche Aspekte würdet ihr sagen, sind für das Thema Rechtsgrundlagen oder Rechtliches für Lehrkräfte noch relevant? Welche sollten wir noch mal in einem nächsten Podcast aufgreifen? Was würdest du denken, Thorsten?
Ja, ich denke, wir sollten uns noch mal mit der Aufsichtspflicht beschäftigen. Das ist ja eins, bei dem ich bei meinen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern auch immer wieder Unsicherheiten sehe. Inwieweit führe ich noch Aufsicht oder kann ich Aufsicht führen, wenn zum Beispiel eine Gruppe im Nebenraum arbeitet, meiner Klasse? Also solche Dinge. Und wie gehe ich mit einem Streit auf dem Schulhof um, wenn ich da nicht selber, wenn ich zwar Aufsicht hatte, aber den jetzt gerade nicht sehen konnte, was da vor sich geht, habe ich dann meine Aufsichtspflicht schon verletzt? Da sollten wir uns, glaube ich, noch mal ein bisschen mit befassen. Was meinst du, Kirstin? Hast du noch Ergänzungen dazu?
Ja, ich denke, dass es durchaus sinnvoll wäre, noch mal auf den Diensteid im Einzelnen zu schauen. Also worauf werde ich da eigentlich vereidigt? Wozu sage ich im Grunde genommen ja, wenn ich in meinen Vorbereitungsdienst eintrete? Und in dem Zusammenhang finde ich auch immer wieder ein ganz spannendes Thema. Wozu sind Lehrkräfte eigentlich, wenn es um das Thema Demokratie wahren, Demokratie erhalten, sich zu positionieren auch verpflichtet? In dem Zusammenhang taucht ja der Begriff Beutelsbacher Konsens immer wieder auf. Und ich glaube, die wenigsten wissen, was sich dahinter verbirgt. Und ich finde es immer mal ganz spannend. Das machen wir zum Beispiel in unserem Lehramt am Anfang, die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter darauf hinzuweisen, was steht denn da eigentlich drin?
Okay. Ja, von daher, es bleibt spannend. Ich denke, wir werden uns im nächsten Podcast dann diesen Themen noch mal etwas intensiver widmen. Dann kommen wir für heute zum Schluss. Vielen Dank, Kirstin, dass du heute bei uns warst. Und bis zum nächsten Mal. Thank you.